herzlich willkommen zu Gutes Thema, ein Good Impact Podcast. Mein Name ist Bianca und das hier ist unser dritter und letzter Teil unserer Podcast-Serie zum gerade noch aktuellen Good Impact Heftschwerpunkt, der da heißt, was rettet den Regenwald? Wir haben bereits an unserem Good Talk mit Regina Sonck gesprochen von der Gesellschaft für bedrohte Völker und zwar über die Rolle indigener Gemeinschaften für den Regenwaldschutz. Wir haben auch am Good Talk mit Steffen Kemper vom Global Nature Fund über Regenwaldinvestitionen gesprochen und auch mit Jan Ohne Sorge von der Tropenwaldstiftung Oro Verde über Fallstudien zum Regenwaldschutz. Stimmt so nicht ganz, aber zu Regenwaldinvestitionen, die zu mehr Regenwaldschutz führen könnten. Und heute sprechen wir mit Morgan, Redakteurin beim Good Impact Magazin. Ich freue mich sehr. Wir sprechen über den schönen Unbekannten, wie sie ihn nennt, nämlich den gemäßigten Regenwald. Herzlich willkommen, Morgan.
Hi, Bianca.
Morgan, bei Regenwald denkt man oder ich an tropische Hitze, an Feuchtigkeit, an den Amazonas. Aber es gibt, wie ich durch dich erfahren habe, neben den tropischen Regenwäldern auch gemäßigte Regenwälder. In Australien etwa oder in der Türkei oder da, wo du warst, an der Westküste der USA. Erstmal, Morgan, was ist der Unterschied zu einem tropischen Regenwald, nämlich dem, den viele im Kopf haben und dem gemäßigten Regenwald?
Genau, also erstmal ist es natürlich für viele überhaupt ein Schock, weil man irgendwie glaubt, Regenwald und tropisch ist halt gleichbedeutend. Und ich glaube, die allermeisten Menschen denken, das ist die einzige Sorte Regenwald, die es gibt. Und die befindet sich halt auch nur auf der südlichen Halbkugel. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Ökosysteme sehr verschieden sind. Was ihnen aber gemein ist, ist, dass es dort sehr, sehr viel regnet. Und daher kommt nämlich auch dieses Wort Regenwald. Und in einem tropischen Regenwald, es gibt da ja ganz genau wissenschaftlich festgelegte Kategorien, die weichen manchmal etwas voneinander ab. Aber man sagt, man sich eigentlich ungefähr, in einem tropischen Regenwald herrschen 21 bis 30 Grad Celsius, also sehr warm. Und es regnet bis zu 1000 Zentimeter pro Jahr, das ist sehr viel. Und in einem gemäßigten Regenwald fallen nur zwischen 150 und 500 Zentimeter Niederschlag im Jahr. Es ist also viel weniger. Warum ist es trotzdem Regenwald? Weil es halt auch nicht so heiß ist bei uns oder in Nordamerika. Und deshalb verdunstet das halt auch nicht so. Und deshalb haben wir trotzdem diese krasse Feuchtigkeit, die einen Regenwald und sein Ökosystem auszeichnet. Und das ist der wichtigste Unterschied tatsächlich. Es ist kälter, es gibt Jahreszeiten, weil wenn du zum Beispiel in Brasilien im Amazonas bist, gibt es keine wirklichen Jahreszeiten. Es gibt halt Regenzeit und Trockenzeit, aber es gibt keinen Schnee, es gibt keine krassen Temperaturschwankungen. Und in einem gemäßigten Regenwald, wie zum Beispiel in Kalifornien oder Oregon, da hast du eben im Winter Schnee, im Sommer hast du nur sehr starke Feuchtigkeit durch den Nebel, der da an der Küste auftaucht, aber es ist wärmer. Genau, und der zweite große Unterschied ist die Artenvielfalt, weil der tropische Regenwald ist ja dafür berühmt, dass du da eben diese unglaubliche Menge von verschiedenen Arten hast, Flora und Fauna. Und in einem gemäßigten Regenwald gibt es wirklich nicht ansatzweise so viele verschiedene Arten. Dafür gibt es da aber sehr viel mehr Biomasse. Also das ist Biomasse, ist halt so insgesamt, was da halt so liegt an biologischen Lebensformen. Das ist dann vielleicht nicht so spektakulär wie ein krasser Papagei oder ein Tukan, aber es gibt insgesamt eben dann zum Beispiel tausend Arten von Flechten, tausend Arten von Pflanzen. Die sind halt auch sehr wichtig für unser Ökosystem, vor allem wenn es darum geht, CO2 zu speichern.
Kommt diesem gemäßigten Regenwald denn genauso eine wichtige Bedeutung zu, wenn es um das Klima geht, wie zum Beispiel dem Amazonas oder allgemein den tropischen Regenwäldern?
Ja, das ist eine sehr traurige Frage, weil, also es ist eine gute Frage, aber die Antwort ist traurig, sagen wir mal so, weil an sich würde ich sagen, ja. Und wenn wir im Westen und in der westlichen Gesellschaft unsere eigenen Regenwälder nicht so krass zerstört hätten, dann würden sie vielleicht sogar eine größere Rolle spielen als die tropischen Regenwälder, vor allem wenn es um CO2 geht, weil sie im Gegensatz zu einem tropischen Regenwald wegen der genannten Biomasse viel mehr CO2 speichern. Also in einem Temperate Rainforest, also in einem gemäßigten Regenwald, sind es halt 1500 Tonnen etwa pro Hektar und im Amazonas sind es nur 250 Tonnen. Also du siehst, das ist wirklich ein Bruchteil davon eigentlich, was in einem Temperate Rainforest gespeichert wird, also der tropische Regenwald viel weniger. Aber es gibt halt viel, viel, viel mehr tropischen Regenwald, weil wir eben die gemäßigten Regenwälder abgeholzt haben. Und zwar in sehr großem Stil. Und dadurch kann man das Licht vergleichen. Also der tropische Regenwald schützt uns im Moment halt sehr stark vor Austrocknung, bringt uns Regen, wirkt halt wie eine globale Klimaanlage. Das tut der gemäßigte Rainforest auch, aber halt zu einem viel geringeren Maß, weil es leider nicht mehr so viel davon gibt.
Weiß man da genau, wie viel es mal gegeben hätte oder wie viel davon abgeholzt worden ist? Kann man dazu was sagen?
Ja, also im Moment gibt es wirklich nicht mehr so viel. Wir haben über 70% davon zerstört. Das sagt jedenfalls Dominic de la Sella. Das ist einer der renommiertesten Wissenschaftler, er beschäftigt sich nur mit Temperate Rainforest. Das ist seine Lebensaufgabe, darüber aufzuklären. Und mit ihm habe ich auch gesprochen für unsere Regenwaldausgabe. Und er hat mir gesagt, dass er war wirklich überall auf der Welt und er hat die Bestände erforscht und auch sich historisch angesehen. Und er geht davon aus, dass wir über 70% zerstört haben. Genau. Und das größte zusammenhängende Gebiet von gemäßigtem Regenwald, was wir noch haben, das ist wirklich ein sehr großer Wald. Das ist nämlich der Pacific Temperate Rainforest. Und der geht eben los in Alaska, also ganz im Norden des amerikanischen Doppelkontinents, und erstreckt sich eben bis runter nach Nordkalifornien. Das ist eine sehr, sehr große Fläche eigentlich. Wow. Immer noch nichts im Vergleich zum Amazonas, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, was das für ein fetter Wald ist. Und genau, und da habe ich mich dann so gesehen befunden letztes Jahr, als ich Transatlantic Media Fellow sein durfte und so gesehen dort recherchiert habe in Kalifornien, wirklich zero dabei war, mich mit Regenwäldern zu beschäftigen. Ich habe da einfach in meiner Freizeit, bin ich dann einfach ganz, ganz faul. Ich habe in San Francisco gelebt, mal eben über die Golden Gate Bridge rüber, fährst du da halt ein paar Minuten, ne, so 20 Minuten, bin da mit Freundinnen in einen Nationalpark gegangen oder besser ein National Monument. Und da war tatsächlich der äußerste Ausläufer dieses Regenwalds. Ich wusste es aber damals nicht. Ich stand da halt so, da sind diese berühmten Mammutbäume. Es ist also wirklich fantastisch, wer noch nie da war. Es ist sehr berührend, in diesen Wäldern zu stehen. Und du bist halt so, so winzig, weil diese Bäume einfach tausende von Jahren alt sind und extrem hoch, die höchsten Bäume der Welt. Und du kommst dir halt so winzig vor und du spürst halt aber schon, wie feucht es ist, wie dieser Nebel überall entlang kriecht, und das ist eben auch das, was die Bäume so groß wachsen lässt, dass dieser Nebel und diese Feuchtigkeit dort sie immer mit Wasser versorgen, selbst wenn Dürre ist. Und genau, und dann erst als wir begonnen haben zu recherchieren für diese Ausgabe und ich mich mit den Regenwäldern des Nordens befassen wollte, ich hatte sie aber in meinem Kopf halt eher so genau in Australien, in Teilen von Lateinamerika gibt es auch Temperate Rainforest. Ich hatte sie wirklich gar nicht irgendwie so im Westen verortet und vor allem nicht bei uns in Europa. Und dann stelle ich halt fest, dass es dieses Ökosystem gibt, also da will ich ja gar nicht lügen. Das habe ich erst dadurch begriffen, dass wir diese Ökosysteme selber haben, dass ich selber schon in so einem Regenwald war und seine unglaubliche Atmosphäre genossen habe, und das war eine echte Überraschung für mich.
Okay, also als du da standest bei deinem kleinen Ausflug mit deinen FreundInnen unter diesen Mammutbäumen, da wusstest du tatsächlich nicht, dass das ein Regenwald ist.
Nein, das steht da auch nirgendwo. Boah, ich habe dann im Nachhinein FreundInnen von mir gefragt, die selber US-AmerikanerInnen sind, und meinte, sag mal, wusstet ihr das? Und die meisten wussten es selber nicht. Sie wussten, dass es uralte Wälder sind. Sie wussten, also die Kalifornier lieben ihre Mammutbäume. Das ist deren Wahrzeichen. Die sind da sehr stolz drauf. Und die Umweltschutzbewegung, die diese Bäume geschützt hat vor der Holzindustrie, die ist auch uralt. Also das war wirklich immer ein großer Kampf auch in Kalifornien, der natürlich mit der Indigenbevölkerung begann, aber die sich schon immer um diese Bäume kümmern und sie schützen. Aber auch unter den europäischen KolonialsiedlerInnen gab es früh Widerstand, diese Bäume abzuholzen, weil sie früh gemerkt haben, wie besonders diese Bäume sind und diese Wälder sind. Und man hatte eben in den USA auch dieses krasse National Park System. Dennoch ist das Bewusstsein darüber, dass das eben ein Regenwald ist, sehr niedrig. Also in Alaska wissen das sehr viele Leute, aber so gerade in Nordkalifornien, da denkt man einfach nicht so dran. Es wird halt einfach auch nicht unterrichtet. Wer weiß schon von diesen Regenwäldern? Und deshalb habe ich den Titel Der schöne Unbekannte gewählt, weil ich der Meinung bin, das ist wirklich ein sehr schönes Ökosystem und ich glaube, wir sollten uns mehr damit beschäftigen und wie wichtig es für uns ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Schutz dieser Bäume ist schon sehr alt und schon lange im Gange. Aber wie ist denn der aktuelle Zustand, beziehungsweise ist dieser Temperate Rainforest, steht der denn komplett unter Naturschutz? Wie ist denn die Lage?
Nee, leider eben gar nicht. Also wenn ich sage, es gab immer viel Widerstand, dann ist dieser Widerstand dafür verantwortlich, dass wir überhaupt noch welchen haben. Leider ist es nicht so, dass wir noch viel davon haben. Wie gesagt, wir haben die meisten Bestände verloren. In den USA ist es so, dass es zwar viele Nationalparks gibt, aber laut Dominic Della Sella ist es immer noch so, dass das meiste Land so gesehen der Rodung zum Opfer fällt und 24% aller Urwälder, also nicht nur Regenwälder, sondern alle Primärwälder, ne, die nicht von Menschen so krass verändert worden sind, bewirtschaftet worden sind, nur 24% davon sind laut ihm vor Rodung geschützt. Also echt wenig. Und seine Kampagne oder sein Ziel zusammen mit anderen Naturschutzverbänden in den USA ist es halt, die Regierung dazu zu bringen, 100% aller Primärwälder zu schützen. Und zu denen gehören eben auch die Regenwälder. Und sie argumentieren damit natürlich zuallererst mit der Klimakrise und sagen halt, es ist ein riesiges Kohlenstoffreservoir und wir können es uns einfach nicht leisten, das Reservoir zu verlieren. Abgesehen von unserer Verantwortung gegenüber den Arten und Pflanzen selbst, ist es eben auch so, dass wir ohne diese Wälder einfach richtig, ich will jetzt nicht fluchen, aber wir sind, selber ziemlich schlecht dran, wenn wir uns nicht kümmern um diese Wälder. Gerade in Kalifornien, wo wir wissen, es ist ein Dürrestaat. In Nordkalifornien ist es nur deshalb so kühl, unter anderem wegen der Regenwälder. Und das merkst du halt, ne? Also es ist nicht nur die Regenwälder, es ist auch die Lage an der Bay, ne? Die Bay Area an sich, da gibt es verschiedene Ursachen, aber dieser Nebel, für den San Francisco auch so berühmt ist, der kommt auch durch die Regenwälder und durch diese krasse Feuchtigkeit, die da abgegeben wird. Und es ist eben wirklich ein kühlender Effekt.
Ist es dieser Klimaanlage-Effekt, den du vorhin meintest, dass der Regenwald wie eine Klimaanlage fungiert?
Genau. Also ohne den Regenwald zum Beispiel in Brasilien würde es ja fast nicht regnen. Der ist so wichtig für das Wetter. Also ohne den Regenwald gäbe es kaum natürliche Bewässerung für die Landwirtschaft. Ich rede jetzt über Brasilien natürlich. Mhm. Es ist einfach ein unglaublich wichtiges Ökosystem für die Regulation und es ist eben auch ein krasser CO2-Speicher. Das, was im Amazonasgebiet noch zukommt, das wissen auch viele Leute nicht. Der Regenwald selber speichert natürlich viel CO2, aber im Amazonas gibt es auch noch sehr viele Mangroven. Und Mangroven speichern am allermeisten CO2 von allen Pflanzen der Welt. Also das sind krasse CO2-Speicher und die gibt es auch im Amazonasbecken zusätzlich zu dem Canopy, sag ich mal, von den Urwaldbäumen. Und die sind eben auch sehr wichtig und auch die fungieren als Kühler, aber auch als CO2-Speicher. Es ist wirklich, man kann es gar nicht übertreiben, man kann es gar nicht genug übertreiben, wie wichtig Regenwälder sind.
Jetzt hattest du vorhin in einem Nebensatz, glaube ich, gesagt, hier bei uns oder in Europa, wie sieht es denn aus mit Regenwäldern in Europa? Also das ist ja nochmal viel verrückter in meiner Vorstellung.
Total. Und das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt das Erste auf meiner Liste, was ich bald machen will, mir die Regenwälder hier angucken. Ich habe ja das große Glück, dass ich Familie habe in Brasilien und den Regenwald dort gesehen habe. Ich war eben auch schon im Regenwald in den USA, habe also sehr, sehr viel Glück. Und direkt vor meiner Haustür gibt es aber auch einen Regenwald, nämlich in Großbritannien. Das ist nun wirklich nicht weit weg von uns. Und dort gibt es den sogenannten keltischen Regenwald, dadurch, dass man ihn vor allem in Schottland findet und in England. Und in Irland, das gehört natürlich nicht zu Großbritannien, das ist ein eigener Staat, aber genau in dieser Region, das ist auch eine keltische Region, findet man Regenwälder. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Taschen, sagt man, also Pockets auf Englisch in diesem Ökosystem. Es ist nur noch 1% des gesamten Gebiets dort und früher, laut Della Sella, war halt die gesamte Küste bedeckt von diesem Regenwald. Aber wir wissen ja, Großbritannien ist wirklich das Land in Europa mit der größten Rodung. Die haben wirklich alles abgeholzt, weil eben der Motor der Industrialisierung. Und so geht die Rodung schon sehr lange ziemlich ab auf den britischen Inseln und Irland. Und dadurch ist es leider echt verloren gegangen. Und es ist so wunderschön auch. Ich habe ja leider bis jetzt nur Bilder gesehen. Aber ich glaube, dass wir dieses, also sorry, dass ich da so emotional wäre und auch ein bisschen kitschig, aber das muss ich jetzt mal kurz bringen. Ich weiß nicht, ich bin so voll aufgewachsen mit dieser Artus-Legende, wegen meines seltsamen Namens. Der stammt ja daher aus der Artus-Legende. Und ich erinnere mich ganz doll als Kind, dass mir meine Patentante so ein Buch geschenkt hat. Da ging es eben um meine Namenspatronin, Morgan Le Fay, eine böse Zauberin. Und sie hat halt in so einem Wald gechillt und hatte da ihr eigenes Schloss. Und der Wald wird halt in den Büchern so krass beschrieben und irgendwann habe ich jetzt bei der Recherche festgestellt, dafür war in meinem Artikel gar kein Platz und es war auch viel zu kitschig, aber hier darf ich das jetzt erzählen, dass das auch ein Regenwald war. Das war der Regenwald, also diese Wälder, die in der Artus-Legende und anderen Mythologien aus dem keltischen Bereich da spielt der Regenwald eine ganz große Rolle. Also dieses Verwunschene, was wir schon besprochen haben. Ne? Dadurch, dass du diese unglaubliche Feuchte hast, hast du halt diese Schichten von Moosen und Flechten und alles ist so explodierend grün und es duftet auch ganz stark durch die Feuchtigkeit nach Wald. Du riechst so das Holz viel stärker als in normalen Wäldern. Und das spielt so eine große Rolle auch in der Mythologie, weil ich glaube, die Leute früher viel mehr verstanden haben, wie magisch dieses Ökosystem ist. Und ja, und diese Wälder gibt es immer noch in Großbritannien, es gibt sie natürlich auch woanders, es gibt sie zum Beispiel auch in Georgien, im Kaukasus, du hast schon vorhin erwähnt, es gibt auch Pockets in Australien, es gibt ein ganz kleines Gebiet in Nordspanien, was auch keltisches Gebiet ist, in Galizien und so, und es ist, sind dann aber echt so die letzten Fetzen und es ist sehr, sehr traurig, weil es eben auch nochmal eine ganz eigene, es ist auch Temperate Rainforest, aber es sieht ganz anders aus als zum Beispiel in den USA. Weil die Bäume viel kleiner und knorriger sind. Das ist nochmal eine Spur verwunschener, nicht so riesig nach oben, sondern eher so in die Horizontale und ja. Aber es ist Regenwald und er ist echt nicht weit weg von uns.
Wahnsinn. Du hattest vorhin gesagt, 1% dieses Regenwaldes in Großbritannien ist noch da. Und wie sieht's um dessen Schutz aus? Wie ist da die Lage? Was wird da gemacht? Wie aware sind die Leute, die Politik, überhaupt die Menschen, dass der da ist und das, was noch übrig ist, geschützt werden sollte?
Ich glaube, dass wir da echt was Positives zu vermelden haben, weil es erst seit ein paar Jahren so ist, dass echt so ziemlich ein einzelner Mensch, ein Mann namens Guy Chapsall, der ist, das ist so seine Passion, ähnlich wie Dominic Della Sella, kämpft er so richtig, aber vor allem für die Regenwälder seines eigenen Landes und der hat eine fette Online-Kampagne, Aufklärungskampagne gestartet, The Lost Rainforests of Britain, wo er eben wirklich krass daran arbeitet, das Wissen darüber zu verbreiten, es zu kartografieren, zu zeigen, wie diese Wälder aussehen, wie schön sie sind, wie schützenswert sie sind. Und er hat sich mit vielen bedeutenden Naturschutzorganisationen in Großbritannien zusammengeschlossen, um eben dafür zu trommeln, dass man die besser schützt. Und es haben sie unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen die letzten Jahre. Alle großen Zeitungen haben darüber berichtet, vor allem der Guardian, dass es diese Regenwälder gibt, wie toll sie sind und wie wenig davon es nur noch gibt. Und jetzt sehen wir schon die ersten Erfolge, nämlich dass zum Beispiel in Schottland, dass es dort jetzt schon eine aktive Politik gibt, invasive Arten aus den Regenwäldern zu entfernen, die also zu schützen, ihre Ursprünglichkeit zu erhalten, dass eben nicht andere Pflanzen da übernehmen und das Biotop zerstören, sondern das Gebiet eben zu schützen, unter Naturschutz zu stellen und da viel Geld reinzupumpen. Und die Organisation The Lost Rainforest of Britain hat selber eine YouGov-Umfrage in Auftrag gegeben, 2022, und danach befürworten jetzt 93% der Britinnen den Schutz ihrer Regenwälder. Das heißt, da haben wir ein wesentlich höheres Interesse jetzt und auch einen viel größeren Grad der Bekanntheit, weil da einfach jemand krass dafür Lobby gemacht hat. Und jetzt soll eben, dafür advokieren sie gerade, dass es eben eine richtige Regenwaldschutzstrategie für das gesamte Vereinigte Königreich geben soll. Also da passiert gerade sehr viel. Wir müssen halt gucken. Wir wissen ja leider, in Großbritannien haben die Leute gerade auch andere Probleme. Es gibt große Armut, unglaublich schwache Regierung, unglaubliches Chaos. Deshalb ist es natürlich, denke ich, ein großes Setback für Naturschutz, weil die Leute einfach gerade damit beschäftigt sind, ihre Rechnung irgendwie zu bezahlen oder zu essen. Es ist ja echt richtig dramatisch, deshalb vermute ich, dass dieses Jahr nicht mehr so viel dazu Neues passieren wird. Aber es gibt die Menschen in Großbritannien explizit, die dafür kämpfen und das finde ich ermutigend.
Ich habe nur gerade eine blöde Zwischenfrage, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, okay, Vereinigtes Königreich, Westküste, USA, du hast den Kaukasus angesprochen, selbst Galizien in Nordspanien, aber in Deutschland gibt es keinen Regenwald mehr, oder?
Nein, leider haben wir keinen Regenwald mehr. Wir haben noch ganz kleines bisschen Urwald hier und da, aber wir haben keinen Regenwald. Ich bin auch sehr enttäuscht. Aber das liegt auch daran, dass Regenwälder brauchen eine gewisse Küstennähe. Mhm. Also es gibt so ein paar Voraussetzungen, dass sich diese Biotope bilden können. Und meistens sind sie in der Nähe von Bergen und von der Küste. Und durch diese Luftmasse und die Kälte entsteht dann dieses Klima, in dem es sehr viel regnet. Wir wissen ja alle, wie viel es in Großbritannien regnet, dafür ist es ja berühmt. und genau, das hat eben den netten Effekt, dass es dann Regenwälder gibt. Und ich glaube, dass die Bedingungen auch so in Deutschland nicht gegeben sind. Ich habe mich jetzt nicht historisch damit auseinandergesetzt. Ich wäre überrascht, wenn wir nie Regenwald gehabt hätten. Aber ich denke, wir hatten nie besonders viel, weil wir einfach nicht das Klima dafür haben. Also ich denke, unsere Küste ist dann wiederum auch sehr kalt. im Winter, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir sind auch einfach, wir sind leider kein Regenwaldland. Ja,
ja, schade, weil ich natürlich anhand jetzt deiner Beschreibung auch der Sage um deine Namensvetterin mir natürlich vorgestellt habe, wie ich selber irgendwie so durch moosbedeckte Wälder Lust wandle und dann natürlich auch stark an Herr der Ringe oder Tolkien, hast du ja auch erwähnt, in deinem Artikel denke. Aber gut, das ist hier nicht möglich.
Ja, aber du kommst ja mit dem Eurostar da auch schnell, also kannst du ja eigentlich ganz gut nach Großbritannien reisen. Das geht doch schon. Also ich habe es echt auf der Liste. Das ist jetzt, da bin ich natürlich total gehuckt, mir das selber anzugucken.
Du Regenwald-Hunterin. Ja, jetzt warst du schon zweimal, Brasilien und unwissend in den USA. Ich möchte dir gerne noch die Frage stellen, du hast sie im Ansatz schon beantwortet, aber ich möchte deine eigene Frage stellen, nämlich die du unseren LeserInnen im Heft stellst, im Gedankenexperiment. Dort fragst du nämlich, warst du schon mal in einem Regenwald? Und falls ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Oder nein, das ist nicht wortgetreu, was ich jetzt gesagt habe, aber ungefähr. Wie hast du dich denn gefühlt? Also okay, in den USA wusstest du es nicht, aber in Brasilien, was hat es in dir ausgelöst, in einem Regenwald zu sein?
Dazu muss man natürlich sagen, ich war leider noch nie im Amazonas, das wissen auch viele Leute nicht. In Brasilien gibt es zwei verschiedene Sorten von Regenwäldern und meine Familie lebt in São Paulo im Süden des Landes und da gibt es auch Regenwald, über den wir nie sprechen, nämlich den atlantischen Regenwald, sehr, sehr schön.
Noch nie gehört.
Siehste? Den kenne ich halt gut, weil er wirklich auch riesig ist an der Küste. Leider wird er gar nicht geschützt, auch im Brasilien nicht. Wir reden wenig darüber. Viele wissen nicht, dass es ihn gibt und denken, es gibt nur den Amazonas. Stimmt aber nicht. Und als ich das erste Mal im atlantischen Regenwald stand, war das auf der Ilha Bela, meine Lieblingsinsel. Eine kleine Insel, das ist so die Insel der Einwohnerin von Sao Paulo, ne? Das ist so deren Insel, weil man da schnell hinkommt für brasilianische Verhältnisse. Man fährt mit dem Auto nach São Sebastião an die Küste und dann nimmst du eine Fähre auf diese Insel und auf dieser Insel gibt es auf dem größten Teil keine Elektrizität und sehr wenig Zivilisation. Und da stehst du dann halt in einem sehr unberührten, auf dem wilden Teil der Insel, in einem sehr unberührten, wunderbaren Wald und das ist einfach, weiß ich nicht, einmalig. Also gerade in dieser Kombination mit der Unberührtheit, dass du halt sehr starke Gezeiten hast, du hast unglaublich weißen Sand und wenn du in die Insel reinläufst, kommst du eben in dieses krasse Dickicht mit diesen Pflanzen, die diese ganz dicke Wachshaut haben, um dem Wasser zu widerstehen. Das ist für mich das Schönste in Regenwäldern. Du hast diese unglaublich wunderschönen, dicken, dunklen, grünen Blätter, die so aussehen wie so Skulpturen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen, die sich in Urban Jungle in Europa zusammenstellen, auf tropische Pflanzen zurückgreifen. Weil diese Pflanzen eben so schön sind, durch ihre Widerständigkeit gegen den Regen, damit sie das aushalten, diesen ganzen Niederschlag. Ja, ich weiß nicht, es ist einfach so, so magisch. Es ist auch gefährlich, weil man in Brasilien sehr leicht Dengue bekommen kann in solchen Biotopen. Es gibt da sehr viele Mücken. Mhm. Es gibt sehr viele schmerzhafte Krankheiten, die du da erleiden kannst. Und ich war damals mit Freundinnen in einem Hostel und alle haben Dengue bekommen, außer ich. Also ich muss echt... Ui. Glück gehabt haben, dass die Mücke mich nicht mochte, die ihnen das gegeben hat. Das darf man nie vergessen. Der Regenwald ist schön, aber er ist auch tödlich. Auf jeden Fall der tropische Regenwald. Man muss immer sehr aufpassen als Mensch. Eigentlich sind wir nicht dafür gemacht, in diesen Wäldern rumzulaufen. Auf jeden Fall nicht wir. Die indigenen Menschen, die es in Brasilien gibt und anderen Ländern, in denen es Regenwald gibt, die wissen genau, wie man sich da verhält. Aber wir sind da etwas clumsy und not knowledgeable enough. Würde ich sagen, das darf man nie vergessen. Aber auf jeden Fall, ja, es ist schon magisch. Man kann kein anderes Wort dafür finden. Es ist einfach schön.
Ja, aber gut, dass du diesen Punkt nochmal ansprichst, weil wenn ich zu Regenwald assoziiere, die ich wirklich wenig über den Regenwald weiß, außer alles, was ich durch Good Impact darüber gelernt habe, ist für mich ist es auch was Angsteinflößendes. Dieses Biotop an Arten, die ich nicht kenne und eben die potenziell tödlich sind. Also ich finde das auch ein bisschen beängstigend. Aber gut, dass du diesen Punkt nochmal erwähnst, von wegen der Gefährlichkeit und eben auch den Krankheiten, Denguefieber durch Moskitobisse. Ja, ich möchte noch eine Frage dir stellen, die du auch unseren LeserInnen gestellt hast. Warte mal, wo habe ich sie? Ja, genau hier. Also, wir in Europa haben ja unsere Urwälder fast gänzlich zerstört, wie du auch erwähnt hast. Haben wir überhaupt ein Mitspracherecht, was Länder jetzt wie Brasilien oder Indonesien mit ihrem Regenwald in ihrem Land machen?
Oh, ja, es ist so ein schwieriges Thema. Ich würde immer sagen, natürlich haben wir immer das Recht zu sprechen, aber wir müssen sprechen in dem Bewusstsein, dass wir eben selber sehr unglaubwürdig sind, wenn wir andere Länder um Naturschutz bitten, nachdem wir unseren kompletten Wohlstand dadurch aufgebaut haben, dass wir ihre Ressourcen für uns beansprucht haben und es auch immer noch tun. Und dadurch eben die Machtvorstellungen der Welt besitzen, die wir haben, ist es sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach, zu sagen, so, ihr dürft jetzt aber nicht euren Wohlstand durch krasse Extraktion von Rohstoffen aufbauen, durch Raubtierkapitalismus, weil wir haben das jetzt gemacht und jetzt haben wir das, den Planeten einfach fertig gemacht und ihr müsst jetzt leider den Kürzeren ziehen. Und damit man diese sehr logische Schlussfolgerung, die zum Beispiel rechtspopulistische Politiker wie Bolsonaro in Brasilien sehr gut verstehen und auch völlig zu Recht eigentlich, egal was man von ihm halten mag, voranbringen als Politik. Um dem etwas entgegenzusetzen, muss man eben auf Augenhöhe Politik machen und eben da nicht mit so einem Oberlehrerton antanzen, sondern eben vor allem zu versuchen, Werbung dafür zu machen und vor allem Geld dafür zu geben, zu sagen, okay, ich meine, der Regenwald stirbt ja auch unseretwegen, weil wir brasilianisches Rindfleisch essen, weil wir das Soja einkaufen, weil wir das Zuckerrohr kaufen, was dort angebaut wird, dann müssen wir auch eben krass finanziell dafür sorgen, dass das bekämpft wird, dass Brasilien die Möglichkeit zum Beispiel hat, es gibt ja auch noch 8 andere Länder, die zum Amazonas-Regenwald gehören, aber Brasilien ist der größte Teil. Deshalb ist das Wichtigste, dass wir da gute Politik machen. Genau, also man muss halt einfach sehr viel Geld geben und man muss zuhören und man muss Know-how austauschen darüber, wie wir das Ganze vielleicht so transformieren können, dass die ganzen Menschen, die von der Landwirtschaft und Regenwald halt leben, dass die halt weiter ein Einkommen haben. Also dass man halt voranbringt durch Entwicklungszusammenarbeit, dass es eben eine nachhaltige Bewirtschaftung gibt des Regenwaldes. Also es kann nicht sein, dass sie sagen, alle Mann raus so. Das funktioniert nicht. Man muss es eben transformieren und zuhören und respektvoll sein. Aber gar nichts zu machen können wir uns halt auch nicht leisten, weil wir einfach alle so abhängig von diesem System sind. Ich glaube aber, dass unsere Position eben sehr stärken würde, wenn wir sagen würden, hey, guck mal, wir finanzieren auch mega viel in die Aufforstung unserer eigenen Regenwälder, unserer eigenen Urwälder. Und das ist jetzt unser Know-how. Ist klar, ganz anderes Ökosystem, kann man schnell vergleichen. Aber das würde uns doch so viel glaubwürdiger machen, finde ich.
Wenn wir das besser machen würden oder wenn wir das besser kommunizieren würden, was wir machen?
Erstmal es besser machen. Also ich finde halt, wir können nicht sagen, hey, wir kaufen alle IKEA-Möbel, die zumindest ein Teil von ihrem Holz aus einem Urwald illegal in Rumänien beziehen. Sondern hey, wir haben krasse Lieferkettengesetze durchgeboxt, wir verhindern, dass unsere eigenen Wälder illegal weiter abgeholzt werden. Wie sieht's denn aus? Weißt du, was ich meine? Also du gehst ja schon mit einer anderen Haltung in dieses Gespräch.
Ja.
Wenn du einfach sagst, wir wissen, dass wir verantwortlich sind für unsere eigenen Wälder, aber eben auch für die Zerstörung eurer Wälder. Lasst uns das gemeinsam bekämpfen.
Sorry, sagst du nochmal, welche Möbel du meintest? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Ah, Entschuldigung. Also meine Kollegin Astrid Ehrenhauser, die leider nicht mehr bei uns arbeitet, die hat mal eine sehr schöne Recherche gemacht über die Urwälder in Rumänien. Und da gab es auch leider eine Verbindung zum Unternehmen IKEA, die dort eben Holz herbezogen haben, also ganz, ganz schlimm. Es soll jetzt kein komplett reines IKEA-Bashing sein. Ich weiß auch leider nicht, wie die im Moment damit umgehen, ob die das gestoppt haben. Aber ich finde dafür, dass IKEA sich auch immer viel Nachhaltigkeit gerade auf die Fahnen schreibt, sollte man das erwähnen, dass auch die da Anteil hatten. Also es gibt eben eine Holzmafia in Europa und viele beziehen Holz daher. Und was das größte Problem ist, was die tropischen Regenwälder angeht, ist, dass wir in Europa eben seit dem Kolonialismus ein Riesenproblem mit haben mit Teakholz und Mahagoni und Palisander. Das sind alles Edelhölzer, die wunderschön aussehen, wenn du sie zu Möbeln verarbeitest, vor allem aber auch zu teuren Musikinstrumenten. Da haben wir in Europa eben eine große Tradition, dieses Holz zu schätzen und zu lieben, aber wir sollten es halt wirklich einfach nicht verbauen. Also man sollte diese Hölzer meiner Meinung nach komplett verbieten, weil die sehr, sehr langsam nachwachsen und die kommen alle aus dem Regenwald und es ist auch ein großes Incentive, abzuholzen. Also nicht ansatzweise so sehr wie generell, um für die Landwirtschaft eben Platz zu schaffen wie Rodung, aber auch das ist eine europäische Verantwortung, dass wir so scharf immer noch auf diese Edelhölzer sind. Und das ist ein Beispiel von vielen. Auch das Gold, ne? Also das wissen ja so viele Leute nicht, was es da alles gibt. Der Regenwald, das ist unglaublich, das ist ja nicht nur Holz und Weidefläche, da ist Gold, da ist Kupfer, da ist Eisen, da ist Edelholz. Das ist eine Schatztruhe. Und wer hat denn den Wert dieser Güter bestimmt? Weißt du, was ich meine? Der Westen. Wir haben ja gesagt, das Gold. jetzt die internationale Grundlage ist von Wealth irgendwann mal. Wir haben halt gesagt, hey, das ist ein gutes Holz, das ist jetzt schick. Ein gutes Möbelstück muss aus Teak sein oder aus Mahagoni. Eine gute Geige muss aus dem und dem Holz sein. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja schon eine Erfindung von uns, zu sagen, das ist der Wert dieser Dinge und jetzt prügeln wir uns halt darum und holen die aus dem Wald raus. Und zum Beispiel auch viel Gold, was wir hier handeln, ist unter schrecklichen Umständen aus dem Regenwald extrahiert worden.
Okay, also wir können vielleicht zusammenfassen für die einzelnen HörerInnen, wer die Ausbeutung und die Abholzung des Regenwaldes, wo auch immer, welcher auch immer, schützen möchte oder aufhalten möchte oder sich nicht daran beteiligen möchte, Edelhölzer nicht kaufen. Beim Gold sehr vorsichtig sein.
Eigentlich nur Secondhand.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich nur Secondhand wahrscheinlich, ne? Und ja, sich vielleicht auch für den Waldschutz und Urwaldschutz und Regenwaldschutz in Europa und darüber hinaus engagieren, oder?
Genau, und einfach eben darüber sprechen. Was ist der Regenwald? Warum ist der eigentlich so wichtig? Und warum, was ist eigentlich der Regenwald, den wir hier selber haben? Und lasst uns doch auch damit anfangen, hier zu schreiben unseren Abgeordneten. Wir sind jetzt keine Britinnen, aber wir haben auch Wälder, die wir beschützen müssen. Und wir haben auch Urwälder in Europa, die wir beschützen können. Und wir haben ja Einfluss darauf, wen wir in Europawahlen wählen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach darüber sprechen und uns bewusst machen, was ist der Regenwald und was ist eben auch der Regenwald des Nordens.
Ja, vielen Dank, dass du drüber gesprochen hast. Super interessant. Ich bin mir sicher, oder ich denke mal, es wird vielen so gegangen sein wie mir, dass ich das alles vorher noch nicht wusste. Also vielen Dank, Morgan.
Danke dir. Und ich wusste es ja auch erst durch unsere Recherche. Und bin ja, genauso begeistert da rausgegangen aus der Recherche.
Ja, eben, du standest ja unwissend in Nordkalifornien in einem Regenwald.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Hol dir das aktuelle Good Impact Heft oder noch besser ein Abo.